Hallo, guten Tag und ein herzliches Glück auf aus der Mundan-Universität. Mein Name ist Stefan Lichtenecker und ich bin heute hier mit dem Professor Bomberger. Guten Tag, Professor Bomberger.
Hallo und Glück auf.
Professor Bomberger, was genau ist denn Recycling?
Also Recycling ist etwas sehr Wichtiges in der Abfallwirtschaft geworden. Früher war es ja so, dass wir Abfälle gesammelt haben und in der gar nicht so lange her eigentlich nur abgelagert haben und geschaut haben, dass sie sozusagen keine schädlichen Auswirkungen haben. Irgendwann einmal hat man erkannt, dass Abfälle auch Rohstoffe beinhalten und dass man diese Rohstoffe nutzen sollte. Im ersten Schritt haben wir Abfälle begonnen zu verbrennen, um die Energie zu nutzen. Und heute sind wir sehr stark daran interessiert, den Rohstoffnutzen der Abfälle zu nützen. Und das macht man durch Recycling. Recycling ist eigentlich Kreislaufführung. Das heißt, das Nützen der stofflichen Eigenschaften. Die stoffliche Verwertung, das wäre so ein bisschen eine Umschreibung dafür.
Und Professor Bomberger, in der ÖWAV-Fachzeitschrift sprechen Sie von Recyclingfähigkeit. Welche Kriterien müsste denn ein Produkt erfüllen für Recyclingfähigkeit?
Ja, wir kommen drauf, dass wir mehr recyceln wollen, ja sogar müssen, weil die Europäische Union uns für die nächsten Jahre hohe Recycling-Ziele vorgibt. Das heißt, wir müssen viel höhere Recyclingquoten erreichen. Und wenn man das genau analysiert, kommt man drauf, dass wir ein bisschen limitiert sind, denn viele Produkte, die zu Abfall geworden sind, lassen sich einfach nicht recyceln. Das heißt, wir stoßen hier an unsere Grenzen im Recycling und wir können nur dann diese neuen Quoten erreichen, wenn wir unsere Produkte auch wirklich recyclingfähig machen. Darf ich ein paar Beispiele geben? Ganz einfache Beispiele. Wenn ein Produkt, das zu Abfall geworden ist und im Abfall drinnen ist und sortiert werden soll, nicht aus einem Material besteht, sondern aus 5 verschiedenen Schichten, das ist übrigens bei Multilayer-Folien zum Beispiel der Fall, dann kann auch die beste Sortiermaschine nicht entscheiden, was für ein Material das ist. Und damit ist dieses Ding, dieses Partikel, nicht recyclingfähig. Und da gibt es so 4 Grundgesetze des Recyclings, die klingen ganz trivial, haben es aber durchaus in sich. Also was nicht drinnen ist, kann ich nicht rausholen. Also wenn etwas zum Beispiel nicht gesammelt wird, dann kann ich später auch nicht recyceln. Grundlage jedes Recyclings ist, dass man etwas getrennt erfasst und auch wirklich sammelt. Wenn etwas aber in einer Sortieranlage dann nicht erkennbar ist, dann kann ich es auch nicht sortieren. Also es geht auch um die Erkennbarkeit und unseren technischen Sortierprozessen. Und dann gibt es noch ein Kriterium oder noch ein Grundgesetz. Wenn es keinen Markt dafür gibt, dann braucht es auch keiner. Also wenn ich zum Beispiel aus Kunststoffen Granulate herstelle, die so eine schlechte Qualität haben, dass sie ein Kunststoffverwerter nicht einsetzen will, dann habe ich auch ein Problem. Und Sie sehen, wir haben also hier auf verschiedenen Ebenen haben wir hier Herausforderungen. Wir wollen mehr recyceln, wir müssen mehr recyceln, aber teilweise sind unsere Produkte so gestaltet, dass uns das gar nicht möglich ist. Und da müssen wir unbedingt etwas ändern.
Sie haben gerade selbst die Probleme ein bisschen angesprochen. Was sind denn die Problemfelder der Recyclingfähigkeit?
Die Recyclingfähigkeit ist auf mehreren Ebenen zu betrachten. Einerseits haben wir sozusagen eine theoretische Recyclingfähigkeit. Also wenn wir uns irgendein Material anschauen, schauen wir uns zum Beispiel eine PET-Flasche an. Ja? Also einfach eine Flasche, die als Verpackung dient. Und wenn wir diese jetzt sozusagen, dieses Produkt uns ansehen und analysieren, aber nur auf der Materialebene, so kommen wir vielleicht zum Ergebnis, aha, das besteht aus einem Kunststoff, aus PET, der ist gut recyclingfähig. Also muss doch wohl dieses Produkt, wenn es zu Abfall geworden ist, auch gut recyclingfähig sein. Also wenn wir auf dieser Ebene das betrachten, dann betrachten wir die theoretische Recyclingfähigkeit von Produkten. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. Es sagt nur aus, ob das Material, aus dem das Produkt hergestellt ist, wirklich recyclingfähig ist. Wir haben dann eine zweite Ebene. Wenn dieses Material gesammelt wird und in eine Sortieranlage geht, dann müssen wir uns fragen, ob wir für dieses Produkt, das theoretisch recyclingfähig ist, ob wir dafür überhaupt eine Technologie haben. Kann es erkannt werden durch eine Sortiermaschine? Kann es technisch aussortiert werden? Gibt es dafür ein Verfahren? Gibt es dafür eine Maschine? Ist das Sortierverfahren dafür geeignet, das auch wirklich rauszuholen aus einem Gemisch, aus dem Restmüll oder aus der Leichtverpackung? Wenn das gegeben ist, das heißt, wir haben ein Verfahren, wir haben Maschinen, die das können, dann haben wir eine technische Recyclingfähigkeit. Aber Achtung, das, was theoretisch recyclingfähig ist, muss nicht technisch recyclingfähig sein. Ich bleibe jetzt wieder beim Beispiel meiner PET-Flasche. Wenn diese PET-Flasche einen Ganzkörper-Sleeve hat und ich eine NIR-Sortiermaschine habe, die optisch quasi das elektromagnetische Spektrum analysiert, dann ist ja durch diesen Ganzkörper-Fleece, durch dieses Etikett, das diese Flasche umhüllt, kann die Maschine ja gar nicht oder der Sensor ja gar nicht erkennen, was für ein Kunststoff darunter liegt. Und damit kann diese Flasche, die ja theoretisch recyclingfähig ist, gar nicht erkannt werden und wird daher nicht aussortiert und daher auch nicht recycelt. Also das wäre die theoretische Recyclingfähigkeit und die technische Recyclingfähigkeit. Aber dann gibt's noch die reale Recyclingfähigkeit. Denn wenn zum Beispiel ja ein Produkt haben, das theoretisch recyclingfähig ist, wir haben ein Verfahren, das das kann und Maschinen, das das kann, ist auch technisch recyclingfähig. Aber wenn jetzt sozusagen in einer bestimmten Region diese Flasche gar nicht gesammelt wird, weil es kein Sammelsystem dafür gibt oder weil niemand die Finanzierung für diese Sammlung übernimmt oder weil das Material so verschmutzt ist, dass es gar nicht erkannt werden kann oder weil die Qualität sich so verändert hat, dass es dann nicht brauchbar ist, dann sind das reale Einflussfaktoren und dann sind wir bei der realen Recyclingfähigkeit angekommen. Und Sie sehen, die theoretisch recyclingfähig ist schnell etwas, wenn nur das Material passt. Technisch recyclingfähig ist es, wenn wir wissen, wie es geht. Aber real recyclingfähig ist es, wenn es wirklich passiert. Und das ist eigentlich das, was wir anstreben müssen. Ja, es nützt uns nichts, wenn wir nur auf der theoretischen Ebene bleiben. Und momentan ist die gesamte Diskussion, auch von Herstellern, auch im Handel, sehr stark noch auf der Ebene der theoretischen Recyclingfähigkeit.
Gibt es auch Faktoren für Anlagen, die die Recyclingfähigkeit einschränken mit dem Stand der Technik, den wir jetzt zurzeit haben?
Also wenn wir uns anschauen, was wirklich sortiert wird und dann recycelt wird, dann muss man einfach auf der einen Seite sehen, entweder es wird etwas sortenrein gesammelt, muss dann gar nicht mehr wirklich sortiert werden und ist quasi direkt als Sekundärrohstoff einsetzbar. Oder wir haben Gemische, denken Sie zum Beispiel an Verpackungsabfälle, die im gelben Sack gesammelt werden, ja, oder auch an einen Restmüll, der ja ein ganz wildes Gemisch aus verschiedensten Dingen ist. Da muss ich sozusagen aus diesem Gemisch das Brauchbare heraussortieren. Und das mache ich in Sortieranlagen. Wirklich Sortierung passiert heute in unserem sehr weit fortgeschrittenen abfallwirtschaftlichen System praktisch nur bei den Verpackungen. Bei den Kunststoffverpackungen, das nennt man die sogenannte Leichtfraktion, das, was der Bürger als gelbe Tonne oder gelber Sack sammelt. Kunststoffsammlung sagt man dazu. Aber eigentlich sammeln wir nur Kunststoffverpackungen. Und hier gibt es Sortieranlagen, die die brauchbaren Kunststoffe mit sensorgestützter Sortierung, mit NIR-Technologie zum Beispiel, Nahinfrarotsensorik, erkennen können und herausholen können. Viele Leute glauben, dass man sehr viel, was gesammelt wird, als Abfall recycelt wird, aber de facto wird nur recycelt, was getrennt erfasst wird, also getrennt gesammelt wird. Denken Sie hier an Altpapier, an die Metallverpackungen, an Altglas zum Beispiel oder aber auch dieses Gemisch der Kunststoffverpackungen, das dann in eine Sortieranlage geht, wo man dann die verschiedenen Kunststoffarten aus diesem Gemisch heraussortiert. Wir haben leider die Situation, dass wir viele Materialien, die sich im Restmüll zum Beispiel befinden oder auch in den Gewerbeabfällen derzeit noch gar nicht sortieren können, weil es dafür noch gar keine Anlagen gibt.
In dem Artikel, den Sie im ÖBA veröffentlicht haben, sprechen Sie von Greenwashing. Was genau versteht man unter Greenwashing?
Ja, Greenwashing ist, wenn man etwas vorgibt im Umweltbereich, was man dann in Wahrheit nicht einhalten kann. Also wenn ich zum Beispiel auf ein Produkt hinaufschreibe, recyclingfähig oder kompostierbar und in der Realität ist es das gar nicht. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ich habe zum Beispiel, da habe ich mich sehr geärgert, eine Werbung eines Betten- oder Bettzeug-Textilherstellers gesehen in einer Zeitung, der mit geworben hat, dass seine Bettdecken und Polster, die er verkauft, kompostierfähig wären. Und das ist jetzt so ein typisches Beispiel. Theoretisch vielleicht, ja, vom Material her, wenn es eben sozusagen aus biogenen Materialien erzeugt ist. Aber versuchen Sie doch einmal, mit ihrer alten Bettdecke zu einer Kompostanlage zu gehen und das dem Kompostierer zu übergeben und sagen, der Hersteller hat doch gesagt, das ist kompostierfähig. Keine Kompostanlage kann so ein Material übernehmen und kompostieren. Das ist reine Behauptung und das hat mit der Realität nichts zu tun. Ein anderes Beispiel für mich sind Bioplastikprodukte. Ich halte aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellte Kunststoffe, sehe ich relativ kritisch aus Sicht der Abfallwirtschaft. Ein Konsument, der vielleicht ein Bioplastikprodukt kauft, denkt sich, dass er etwas Gutes tut für die Umwelt, weil ja Bio draufsteht. Die Frage ist nur, was passiert dann am Ende damit in der Abfallwirtschaft? Tatsache ist, dass es keine Sortierverfahren gibt, keine Sortiermaschinen, keine Sortieranlagen, die Bioplastikprodukte sortieren können. Sie werden nicht sortiert, sie können derzeit nicht sortiert werden, sie werden daher auch nicht recycelt. Bioplastikprodukte werden nicht recycelt. Und der einzige Vorteil, der sich derzeit darstellt, ist, wenn sie in die Verbrennung gehen, sind sie CO2-neutral, weil sie aus biogenem Material hergestellt werden. Ob das allerdings den Aufwand der Herstellung rechtfertigt, ist eine andere Sache. Und das mit der Kompostierung ist auch so eine Sache. Theoretisch sind nicht alle, aber viele Bioplastikprodukte kompostierbar. Das steht dann manchmal auch drauf. Aber auch hier, schmeißen Sie das bitte nicht in die Biotonne hinein. Die Kompostieranlage hat damit große Probleme, holt das wieder heraus, weil es in unseren üblichen industriellen Kompostierprozessen nicht die Bedingungen herrschen, die diese Bioplastikprodukte auch wirklich zu Erde wieder verwandeln. Es passiert einfach nicht. Es muss als Störstoff herausgeholt werden und muss dann erst recht wieder einer Verbrennung zugeführt werden. Aus Sicht der Abfallwirtschaft, und wir haben schon vor 6 oder 7 Jahren eine Dissertation dazu gemacht, aus Sicht der Abfallwirtschaft bieten die Bio-Kunststoffprodukte derzeit einfach keinen Vorteil. Ich muss ein bisschen einschränken. Es gibt Forschung auf diesem Gebiet. Wir haben derzeit, sind wir bei einem großen europäischen Programm, Forschungsprogramm beteiligt. Das nennt sich C-Plastic. Und hier versucht man, neue Lösungen für das Recycling von Bioplastik zu finden. Ich muss aber ganz offen sagen, da ist noch ein weiter Weg zu gehen und ich bin nur auf lange Frist optimistisch. Derzeit haben wir da eher Probleme in der Abfallwirtschaft.
Also ist es im Großen und Ganzen geschickt, wenn man benutzt einen Papiersackel für seinen Bioabfall?
Der Konsument sollte sich grundsätzlich viel mehr Gedanken machen, was denn mit seinen Produkten am Ende passiert. Und die beste Art, Umwelt zu schützen, aus abfallwirtschaftlicher Sicht, ist immer noch die Vermeidung. Ein Produkt, das ich gar nicht brauche, das wird auch nicht früher nicht zu Abfall und muss nicht als Abfall entsorgt werden, weil es gar nicht anfällt. Oder aber auch ein Produkt, das einfach länger hält, dessen Lebensdauer länger ist. Das hat einen viel, viel höheren Nutzen, wenn ich also langlebige Produkte konsumiere oder weniger konsumiere, hat das viel mehr Nutzen, als wie wenn ich hier sozusagen ein Produkt habe, das vielleicht das Attribut Bioplastik oder recyclingfähig drauf hat. Ja?
In dem Artikel sagen Sie, dass die Begrifflichkeiten heutzutage für die Recyclingfähigkeit überdacht werden müssen und Sie führen den Begriff Kreislaufrate ein. Was würde man denn unter Kreislaufrate verstehen?
Ja, was ist das Wichtige beim Recycling? Das Recycling nützt Rohstoffe auf der einen Seite, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Produkt habe, das eine sehr kurze Lebensdauer hat, also sehr kurz in Verwendung ist und ich recycle das einmal und dann noch einmal und noch einmal, ja, dann führe ich das zwar sehr oft im Kreislauf, ja, aber die einzelne Nutzungsdauer ist sehr kurz. Und das, was wir berücksichtigen müssen in Zukunft, ist auch, wie lange denn der Rohstoff in Nutzung bleibt. Also unsere Rohstoffe sind ja quasi in unseren Produkten drinnen und eigentlich wollen wir doch, dass unsere Rohstoffe so lange wie möglich genutzt werden. Es geht also nicht darum, dass etwas möglichst oft recycelt wird, sondern es geht darum, dass der Rohstoff so lange wie möglich in Nutzung bleibt. Das heißt, es kann durchaus sein, und da haben wir eine Methode, eine sehr einfache Methode vorgestellt, dass man sozusagen auch noch die Dimension, nicht nur die Dimension der Recyclingquote, also wie viel des Rohstoffes wird jetzt verwertet, sondern auch, wie lange ist die Nutzungsdauer, dass man das mit ein, also eine neue Dimension einführt. Und dann kommt man drauf, dass vielleicht ein Produkt, das nur einmal oder zweimal recycelt werden kann, dafür aber eine längere Lebensdauer hat, in Summe der Rohstoff viel länger in Nutzung gehalten wird, als in einem Produkt, das auf den ersten Blick oft recycelt werden kann, aber eigentlich nur ein Wegwerfprodukt ist, das halt sehr, sehr kurze Zyklen hat. Wir müssen also die Lebensdauer und die Nutzungsdauer von Rohstoffen viel mehr berücksichtigen. Und da könnte sogar herauskommen, dass ein Produkt, das zum Beispiel eine sehr, sehr lange Nutzungsdauer hat, dafür ein Beispiel geben, stellen Sie sich vor, ein Rohr aus Kunststoff, das als Abwasser in der Kanalisation als Abwasserrohr verwendet wird. Wenn das also so gut konstruiert ist, dass dieses Rohr 100 Jahre vielleicht überdauern kann, ja, dann wird dieses Rohr vielleicht niemals recycelt. Aber der Rohstoff in diesem Rohr ist 100 Jahre im Einsatz. Und deshalb ist möglicherweise dieser Rohstoff in diesem Produkt, das eigentlich gar nicht recycelt werden kann, sinnvoller und ressourceneffizienter im Einsatz als in einer Kunststoffflasche, die eigentlich nur wenige Wochen im Einsatz ist.
Professor Bomberger, inwieweit sehen Sie die Verantwortung bei der Bevölkerung, abgesehen vom richtigen Trennen des Mülls?
Also der Konsument hat viel mehr Einfluss, als er selber glaubt. Und eigentlich müssen wir uns alle selber bei der Nase nehmen. Wir haben viele Möglichkeiten, etwas besser zu machen. Ja, wir regen uns mal manchmal über globale Probleme auf und das Plastik im Meer und die Klimakatastrophe und was auch immer. Und das ist dann oft so weit weg und so abstrakt, dass wir das mit unserem eigenen Leben gar nicht in Verbindung bringen. Und in Wahrheit gibt es viele Aktivitäten, die wir selber setzen können oder wo wir bei uns selber ansetzen müssen, um etwas besser zu machen. Im Abfallbereich ist es, das ist der Bereich, wo ich mich halt ein bisschen auskenne, im Abfallbereich ist es halt so, dass wir selber entscheiden, was wir einkaufen. Und ich erinnere an das erste abfallwirtschaftliche Grundgesetz, jedes Produkt wird zu Abfall, es ist nur eine Frage der Zeit. Wenn ich etwas nicht einkaufe, wenn ich etwas nicht brauche oder wenn etwas eine lange Lebensdauer hat, dann wird es einfach nicht zu Abfall und ich habe Abfall vermieden. Also Abfallvermeidung ist eigentlich auch Produktvermeidung, ja, und das ist Aufgabe des Konsumenten. Zweitens, wenn ich Abfall habe oder ein Produkt nicht mehr brauchbar ist und es wird zu Abfall, dann kann ich selbst entscheiden, was ich damit tue. Ich entscheide, ob ich das vielleicht zum Restmüll schmeiße und hier eine wilde Mischung produziere, die sehr schwierig zu verwerten ist, die sehr mit der man hohen Aufwand und auch hohe Kosten hat, oder ob ich vielleicht das doch zum Papier, zum Glas, zu den Kunststoffen gebe und damit ein relativ hochwertiges Recycling ermöglichen kann. Ich selber entscheide das. Und den wenigsten Menschen ist bewusst, dass sie durch eine ernsthafte, getrennte Abfallsammlung ihre persönliche Energiebilanz verbessern und auch ihre persönliche CO2-Ausstoß verbessern. Getrennte Sammlung von Abfällen im Haushalt ist gelebte Energieeffizienz und gelebte Treibhausgasverminderung. Das ist den wenigsten Menschen bekannt.
Professor Bomberger, was ist denn Ihr Resümee zum heutigen Stand der Recyclingfähigkeit in Österreich? Wie gibt sich der Staat Österreich?
Also grundsätzlich sind wir ja in Österreich nicht schlecht aufgestellt. Man muss das immer relativ sehen. Die Abfallwirtschaft ist sicher bei den obersten 10% dabei. Also unser abfallwirtschaftliches System ist sehr fortschrittlich, es ist sehr gut, was nicht heißt, dass es nicht verbesserbar wäre. Und wir können in der Abfallwirtschaft nur das sortieren und das recyceln, was, wie gesagt, recyclingfähig ist und was auch gesammelt wird. Also auf der einen Seite müssen wir alle besser trennen, besser sammeln, ja. Aber auf der anderen Seite müssen auch die Hersteller und der Handel darauf drängen, dass die Produkte, die wir verwenden, auch besser recyclingfähig sind. Wie gesagt, es gibt viele Produkte, die kann man einfach nicht recyceln. Es wäre aber möglich, zum Beispiel die Verpackung so zu gestalten, dass sie recyclingfähig wird. Das mag wohl mit neuen Entwicklungen zu tun haben, da muss man vielleicht auch Forschung betreiben. Vielleicht ist dann die Verpackung auch nicht so schön oder vielleicht ist sie auch etwas anders, ja, aber man kann das tun. Und wenn der Konsument entsprechend Druck ausübt auf den Handel und der Handel auf die Produzenten, dann kann in dem Bereich auch was passieren. In der Gesetzgebung passiert auch schon etwas. Da wird die sogenannte Ökomodulation kommen. Das heißt, dass die Hersteller, die Produkte verkaufen und verpacken, dass die sozusagen für recyclingfähige Verpackungen weniger bezahlen werden als für nicht recyclingfähige Verpackungen in Zukunft. Das war bisher nicht der Fall. Und wenn so ein Anreizsystem kommt, dass recyclingfähige Verpackungen billiger sind in der Herstellung, von der Besteuerung her, ja, man nennt das diese Lizenzgebühren, ja, wenn das billiger ist und nicht recyclingfähige Verpackungen deutlich teurer sind, dann glaube ich, dass sich das Potenzial an recyclingfähigen Materialien deutlich erhöhen wird. Also wir brauchen hier allerdings Lenkungseffekte, die auch gesetzlich gemacht werden müssen, weil die Wirtschaft leider von selber sozusagen das nicht bisher gemacht hat. Aber ich bin da ganz optimistisch, dass das in die richtige Richtung geht. Und ich denke auch, die Konsumenten werden verantwortungsvoller und fragen auch recyclingfähige Produkte nach. Und wenn das verstärkt passiert, werden diese auch im Handel mehr auftauchen.
Professor Bomberger, ist Recyclingfähigkeit ein Forschungsthema an der Mundan-Uni Leoben?
Recyclingfähigkeit ist ein Thema, das mich sehr interessiert und das wir auch zu einem Forschungsschwerpunkt bei uns am Institut machen wollen. Wir haben schon begonnen, uns damit zu beschäftigen, aber wir wollen das verstärken. Und hier interessiert uns vor allem eine Frage. Wir wollen die Recyclingfähigkeit von Produkten oder Abfällen messbar machen. Weil derzeit wird das eher so auf Checklistenebene gemacht, nur auf der Materialebene, nur die theoretische Recyclingfähigkeit. Und wir wollen aber quasi auch durch Sortiermaschinen und durch Sortieranlagen nachweisen, experimentell nachweisen und die Recyclingfähigkeit messbar machen. Dafür haben wir jetzt eine sehr große Investition in Vorbereitung, das sogenannte Digital Waste Research Lab, das gerade am Entstehen ist. Am Standort in St. Michael haben wir hier eine Halle und in diese bauen wir eine Versuchsanlage mit sensorgestützter Sortierung hinein, mit der wir dann verschiedenste Materialien, verschiedenste Produkte, verschiedenste Abfallströme in der Realität auf ihre Sortierfähigkeit und dann natürlich auf ihre Recyclingfähigkeit überprüfen können, experimentell ausprobieren können. Mein Ziel ist da auch sozusagen Sortieranlagen nachbilden zu können, quasi zu simulieren. Und ich glaube, dass das ganz notwendig ist, um vielleicht auch irgendeinen Produzenten, der ein neues Produkt kreiert hat und wissen möchte, ob dieses Produkt oder diese Verpackung recyclingfähig ist, dass der zu uns kommen kann und wir probieren das einfach aus und sagen dann und stellen fest, ob das wirklich sortierfähig ist, ob das wirklich recyclingfähig ist. Ich glaube, das ist ein großer Fortschritt und bin auch sehr dankbar, dass die Universität, die Mundan-Universität, das Rektorat dieses Infrastrukturprojekt auch sehr wohlwollend unterstützt.
Ja, das klingt sehr interessant. Ich hoffe, wir können uns dann über das Digital Waste Research Lab auch unterhalten in Zukunft.
Da werden wir mit Sicherheit einen Podcast machen zur Eröffnung.
Das würde mich freuen. Danke, Professor, für das Interview.
Hat mich sehr gefreut. Glück auf.
Danke, Baba.